So, Interview. Vor mir sitzt
Anna-Katharina.
Ja, Anna-Katharina und hier sitzt der Andreas Loos und Anna-Katharina hat jetzt hier in ihrem Praktikum bei mir ein paar Fragen mitgebracht, die du von deinen Mitschülern...
Genau, von Mitschülern und Freunden gesammelt habe.
Ja, weil für mich ist es jetzt als Ernährungswissenschaftler total wichtig, eure Fragen kennenzulernen und darauf zu antworten. Aber ich bin echt gespannt. Dann leg mal los.
Frage 1. Welche Nahrungsmittel muss man zusammen essen, damit der Körper alle Nährstoffe aufnehmen kann?
Ja, also einfach angefangen würde ich sagen, erstmal Nahrungsquellen suchen, die natürlichen Ursprungs sind. Ich gehe mit meinen Klienten immer gerne durch den Supermarkt und zwar als kleines bepelztes Steinzeitwesen. Wenn man jetzt sich vorstellt, ich bin ein kleines bepelztes Steinzeitwesen und betrete einen Supermarkt, zurückgefragt, welche Nahrungsmittel würdest du da wiederfinden?
Also ich glaube auf jeden Fall Gemüse,
ja.
Bisschen Obst vielleicht schon,
ja.
Wahrscheinlich vor allem Fleisch,
ja.
Nüsse vielleicht auch.
Ja.
Ja,
genau. Wie ist es mit Samen und Getreide?
Das denke ich auch.
Ich zähle mal mit, also wir haben Gemüse hast du genannt, Obst, Fleisch, vielleicht dann auch ein Fisch dazu, ne? Oder vielleicht ein Seehund. Dann hattest du genannt Nüsse und Getreide. Was braucht der Mensch noch? Ganz wichtig.
Wasser.
Genau. Und jetzt können wir in der Geschichte einfach mal im Kopf weiterspulen und uns überlegen, wir sind schon Siedler von vor 10.000 Jahren und haben auch schon Viehwirtschaft. Was käme dann noch dazu?
Denkst du was wie Kartoffeln?
Viehwirtschaft heißt, wir haben vielleicht noch Eier dabei.
Ja, okay.
Ja, und vielleicht da auch nochmal das Fleisch, was du schon genannt hast und eben auch Milchprodukte. Das mache ich sehr häufig so, dass ich das frage, weil dann hat man plötzlich von den 25.000 Produkten, die man im Supermarkt findet. Und man braucht tatsächlich, wenn man das jetzt zusammenzählt, ich habe mal eben so acht verschiedene Nahrungsgruppen gefunden. Wenn man aus denen wählt, dann ist man schon auf der richtigen Seite.
Gibt es irgendwelche Lebensmittel, die der Körper nur verarbeiten kann, wenn noch quasi ein anderes Lebensmittel da ist? Weiß ich irgendwie, dass der Körper viel besser Reis verarbeiten kann, wenn er dabei noch Erbsen isst. Also, oder irgendwie sowas.
Oh, nein. Also für die Verdauungsenzyme ist das eigentlich egal. Ja, das ist, wie man es isst, so reagiert der Körper auch. Ne? Die Dinge heißen dann Amylase, Peptidasen, Lipasen. Das sind die Enzyme, die eben die verschiedenen Bestandteile, Fett, Proteine und Kohlenhydrate zerlegen und wenn das kommt, dann gibt es vom Körper die entsprechende Antwort.
Welche Lebensmittel würden Sie sich kaufen, wenn Sie nur 5 Euro am Tag zum Beispiel zur Verfügung hätten, um Ihren Nährstoffbedarf bestmöglich zu decken?
Okay, da würde ich auf jeden Fall Produkte kaufen wie Vollkorngetreide. Da müsste man mal gucken. Es gibt diese 500 Gramm Packung mit Getreide drin. Das kann zum Beispiel sein Quinoa, teurer, Hirse. Das können zum Beispiel Leguminosen sein, wie Erbsen, Bohnen, Linsen, die ja kaum noch jemand isst, aber die kann man auch relativ gut und sogar ungebunden, also ohne Plastikverpackung, kaufen. Da hätte ich schon mal einen großen Anteil an Vitaminen, an Proteinen, an komplexen Kohlenhydraten. Das würde ich mal als Grundlage nehmen. Dann ist eine Frage des Geldbeutels, wie viel Gemüse und Obst noch übrig bleibt. Das wäre die nächste große Gruppe, wo ich investieren würde, da würde ich dann so einkaufen, vielleicht direkt beim Erzeuger oder auf Wochenmärkten oder vielleicht gucken, dass ich dann auch B-Ware nehme, um Geld zu sparen. Was käme noch dazu? Ich würde auf jeden Fall ein gutes Öl würde ich mir gönnen, wenn das geht. Olivenöl. Was jetzt vielleicht noch fehlt, das hatte ich komplexe Kohlenhydrate gesagt, wenn man jetzt Erbsen, Bohnen und Linsen nimmt, da hat man schon Eiweiße drin. Wenn man jetzt Quinoa nimmt, da hat man sogar Eiweiße drin, die eine Aminosäureauswahl haben. Aminosäuren sind die kleinen Bestandteile von Eiweiß. Bei Quinoa hast du alle essentiellen Aminosäuren. Wenn man jetzt noch ein bisschen kombinieren will, wenn wir jetzt bei Eiweiß bleiben, Kombinationen aus Kartoffel und Ei, Kartoffel und Quark bringen immer eine sogenannte höhere biologische Wertigkeit. Das bedeutet, der Pool an Aminosäuren, den du zur Verfügung hast, um wieder neue Eiweißstoffe zu bauen, ist dann größer. Ich denke mal, es geht und es geht auch vollwertig.
Ja. Ja, eben Quinoa hat so eigentlich alle Aminosäuren. Und Hat es da noch irgendwie ein anderes Gemüse, ein Obst, ein Getreide oder wie auch immer, quasi was so ein Superfood ist, was eigentlich alles Wichtige enthält so?
Okay, eine gute Frage. Also das Stichwort Superfood gefällt mir ganz gut, weil in letzter Zeit immer mehr Superfoods auf den Markt kommen, wie Quinoa, nicht Quinoa, ja auch als Superfood, aber jetzt sagtest du Chiasamen. Dazu kann ich auf jeden Fall sagen, das wird als Superfood verkauft, all diese Sachen. Die sind exotisch, so weit gehe ich mit. Aber ob sie wirklich Superfood sind, da würde ich mal sagen, Vorsicht. Da werden wir als Verbraucher ganz schön getäuscht. Denn diese Sachen werden angebaut in Gegenden, wo keiner mehr so richtig kontrollieren kann. Wir haben einmal das Gefühl, dass man die Lebensmittel hundertprozentig kontrollieren kann. Ja, es gibt sowas wie eine Lebensmittelkontrolle. Es gibt das Bundesinstitut für Risikobewertung, wie risikoreich ist ein Lebensmittel. Aber in meiner Literatur finde ich immer mehr Skandale darüber, dass diese Mittel mit Pestiziden, Herbiziden so vollgepackt sind und die werden dann erst später entdeckt. Also um nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, es ist immer gut, regional zu denken. Und wenn du sagst Superfood, dann wäre eins zu nennen wie zum Beispiel Leinsamen. Überhaupt Samen. Samen enthalten sehr viele wertvolle Spurenelemente, Mineralien, Vitamine und auch Aminosäuren.
Gibt es Lebensmittel, welche man essen sollte, um Pickel zu reduzieren? Gibt es eigentlich Lebensmittel, die man essen sollte, um Pickel reduzieren zu können?
Ja, okay. Fällt dir dazu selber was ein? Ich fange mal andersrum an.
Also ich denke auf jeden Fall sowas, wo halt viel industrieller Zucker drin ist. Und
sehr gut.
Auch quasi so schnelle Kohlenhydrate in dem Sinne, also ja. So kurzkettige. Und Weizen letztendlich zum Beispiel jetzt.
Ja, genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Also alles, was wir essen, muss der Körper irgendwie verarbeiten. Und wenn es so ist, dass er es nicht braucht oder nicht richtig gut verarbeiten kann, wie zum Beispiel Industriezucker, dann führt das zu Reaktionen. Und diese Reaktionen sind nicht nur irgendwie im Darm, dass man ein bisschen Blähung bekommt, also ein bisschen wehtut, sondern die Haut spiegelt sozusagen auch das, was in deinem Darm innen passiert. Und da kann ich jedem nur empfehlen, ein bisschen empirisch ranzugehen, so wie du das gemacht hast, mit Erfahrung. Gewisse Weizensorten, gewisse Brotsorten vertragen mir nicht gut. Das merkt man in der Haut. Jeder weiß, wenn wir tonnenweise Süßigkeiten essen, dann hat das eine Reaktion, Schläge, um das einfach zu sagen.
Okay. Gut. Wenn wir jetzt gerade schon beim Zucker sind, gibt es einen Zucker, welcher so in Anführungsstrichen am gesündesten ist? Also ist Fructose gesünder als jetzt irgendwie ein anderer Zucker oder wie ist das Ganze?
Ja, also gesund und nicht gesund sind die falschen Aussagen. Es ist immer so, dass der Zucker in der Verpackung daherkommt. Wenn wir jetzt ein komplexes Kohlenhydrat nehmen, nehmen wir mal Vollkorngetreide, wenn wir das essen, ist es ein komplexes Kohlenhydrat, weil das ganze Korn, dann ist immer alles dran, das ganze Korn mit seinen Außenschichten, mit seinen Randschichten, mit seinem Keim und der Stärke da drin. Die Stärke ist ein Polysaccharid, die muss aufgespalten werden. Also wenn der Körper so ein ganzes Korn bekommt, dann hat er viel Arbeit zu leisten, um an das begehrte Gut, nämlich an den Zucker ranzukommen, letztendlich an die Glucose. Das können wir auch viel einfacher haben, indem wir einfach so eine Platte Traubenzucker in uns reinschmeißen, wäre Glucose. Das machen wir manchmal auch, wenn man komplett unterzuckert ist. Aber du sagst, es ist gute und schlechte Zucker. So, Fructose ist jetzt nicht besser als Glucose. Der Unterschied, ja, also der normale, die Fructose ist strukturell ein bisschen anders und braucht kein Insulin. Mhm. Ja, damit ist es nicht besser, denn viele Nahrungsmittel, vor allem Fertigprodukte, sind heute mit Fruchtzucker gesüßt. Und wir nehmen, und das habe ich hier oft in der Praxis, viel zu viel Fruchtzucker auf, der dann auch nicht mehr verstoffwechselt werden kann, weil es zu viel ist.
Okay.
Ne? Es gibt nur Carrier-Systeme, die heißen GLUT5, die sozusagen wie eine Feuerwehr reagieren. Da kommt jetzt Fruchtzucker und dann kommt diese Feuerwehr, nimmt den Fruchtzucker und packt den in die Blutbahn. Wenn es aber zu viel wird, dann schafft er das nicht mehr. Und dann gehen diese Fruchtzuckermoleküle in den unteren Darmabschnitt, wo dann sich Darmbakterien freuen, dass sie sowas auch mal zu essen bekommen. Und dann gibt es eben Blähung. Dann gibt es Wasserstoff, Methan, das bläht den Bauch auf.
Mhm.
Ja, dann tut das weh. Und das nennt sich dann Fructose-Malabsorption oder Fruchtzuckerunverträglichkeit oder wie auch immer. Also damit ist Fruchtzucker nicht schlecht oder gut, sondern es ist immer die Menge. Immer gucken, was für ein Kohlenhydrat habe ich. Ist es komplex, also noch vollwertig, oder ist es nicht so? Ein Stück Obst zu essen ist immer besser, als daraus einen Smoothie zu machen oder einen Fruchtsaft zu trinken.
Ja, okay. Sehen Sie eine vegane Ernährung als vollwertig und gesund? Also auch wenn man zum Beispiel Vitamin B12 oder Omega-3 zusätzlich supplementiert.
Ja. Also ich, die Erfahrungen, die ich hier mache mit Veganern, sind immer folgende. Diese Menschen haben andere Probleme als der Bundesbürger im Durchschnitt. Dafür haben sie aber die Probleme, die der Bundesbürger so nicht hat. Also so Arteriosklerose oder hohe Cholesterinwerte, Arthrosen und sowas findet man mit diesen Menschen nicht. Also es hat also sehr große Vorteile, sich vegan zu ernähren. Und ich gehe mal so weit, dass ich sage, einen großen Anteil an Gemüse und Obst in seiner Ernährung zu haben, ist gut. Mal umgekehrt denken, nicht das Gemüse, den Salat als Beilage zu nehmen, sondern das Gemüse und das Obst als Hauptmahlzeit und das Stück Fleisch oder meinetwegen den Feta-Käse oder was es dann auch immer ist, als Beilage zu nehmen. Also umgekehrt denken. Und das ist das, was Veganern oftmals ganz gut gelingt. Was ich überhaupt nicht akzeptiere, sind Pudding-Vegetarier, wie das so schön heißt. Also Menschen, die denken, ich esse kein Fleisch und damit lebe ich dann gesund. Ja? Also sich dann mit Süßigkeiten und sowas zu ernähren, das wäre nicht das, was ich unter vegan verstehe. Also vegan sehe ich so als eigentlich eine sehr gesunde Ernährung, wenn man ein paar Sachen, wie du schon gesagt hast, Vitamin B12, dann eben zusätzlich zu sich nehmen muss, ist das auch okay.
Ist warmes Essen gesünder als kaltes Essen oder sollte man besser etwas Kaltes erwärmen, damit der Körper es besser aufnehmen kann?
Ja, was meinst du, was für Erfahrungen hast du selber gemacht?
Also letztendlich glaube ich, dass warmes doch ein bisschen besser ist oder einfacher zu verarbeiten ist, aber ja.
Das ist richtig, genau. Also es gibt die Rohköstler, das sind Menschen, also ich esse auch sehr viel Rohkost, aber es wird nicht gut vertragen oftmals. Wenn wir jetzt eine normale Mahlzeit nehmen, wo eben auch Eiweiße mit dabei sind, dann wird durch das Erhitzen schon mal manches aufgespalten. Wenn wir zum Beispiel Tomaten nehmen, dann wird das Lycopin, was in der Tomate ist, ein Carotinoid, wird leichter aufgespalten, genauso wie bei der Karotte, ja, wenn man das erwärmt. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, wenn man die Dinge erwärmt, wie zum Beispiel grünen Blattsalat, ist er im Prinzip tot. Aber das wird auch keiner machen. Intuitiv wissen wir schon, welche Dinge wir erwärmen. Eine Kartoffel roh zu essen, ist totaler Käse, macht keiner. Manche mögen das. Es ist für uns leichter zu verdauen, eine Kartoffel, wenn sie eben aufgewärmt ist, weil dann die Stärke zerfällt in Saccharose. Eine Stärke ist ein Polysaccharid. Eine Saccharose ist sozusagen der weiße Haushaltszucker. Eine Kartoffel, die warm ist, schmeckt süß. Eine Kartoffel, die roh ist, schmeckt bitter.
Ja.
Ja? Das ist manchmal auch eine geschmackliche Präferenz. Und wenn wir jetzt bei Bohnen, Erbsen und Linsen sind, die kann man überhaupt nicht roh verzehren. Weil dann sind sie für uns richtig, richtig schwer verdaulich. Also die Verdaulichkeit bei diesen Produkten wird durch das Erhitzen auch größer. Also da würde ich empfehlen, immer mal so ein bisschen nach dem Bauchgefühl zu gehen. Manchmal hat man auch Lust irgendwie auf einen frischen Salat mit Rohkost. Und oftmals bei vielen Speisen hat man auch mal Lust auf was Warmes, jetzt gerade im Winter.
Ja. Ja. Was sagen Sie zu Intervallfasten? Ist es gesund oder ist es nur so ein Trend, der als gesund angesehen wird?
Ja, es ist ja, wie gesagt, das ist ein Trend, aber beruht auf einer Tatsache, dass wir Menschen sind, die verdauen oder essen. Und was wir uns alle angewöhnt haben oder viele sich angewöhnt haben, ist eigentlich immer zu essen oder nach Lust und Laune zu essen, wie es gerade passt. Aber genau das ist das, was uns langfristig immer dicker werden lässt und was uns auch unsere Gesundheit raubt. Ja, und deswegen ist das Intervallfasten keine neue Erfindung, sondern eigentlich eine Notwendigkeit, zu unterscheiden, ob ich jetzt eine Mahlzeit zu mir nehme, am besten in Ruhe, vernünftig vorbereitet, am besten in Gesellschaft und langsam, oder ob ich jemand geworden bin, der einfach das Angebot, was wir haben an jeder Straßenecke, immer annimmt und dann, so wie ich sie ja sehe, bei mir in der Jahrestraße in der rechten Hand das Handy, in der linken Hand den Döner. Also gehend, essend und alles zusammen und natürlich auch noch irgendwie quasselnd. Quatsch. Ja. Ja. Essen und nicht essen, das ist das Prinzip und die Idee des Intervallfastens auch, den Tag aufzuteilen in Mahlzeiten und Pausen. Und zwischen den Pausen wird Wasser getrunken oder ungesüßter Tee. Und das ist gesund für uns. Und dann gibt es das Wort Breakfast, das steht ja eigentlich für nichts anderes als Fastenbrechen.
Ja.
Also das Wort ist alt, ist irgendwo hergekommen. Also man isst, irgendwann hört man auf zu essen, dann gibt es eine Weile, wo man halt nicht isst. Und das kann 12 bis 16 Stunden sein. Ja, und dann fängt man wieder an. Und da sind Menschen unterschiedlich. Ich würde es nicht so übers Knie brechen wollen, sondern da würde ich mich auch individuell beraten lassen oder selber mal reinhorchen, wo kann ich auch mal ein bisschen weniger essen. Was wir gar nicht brauchen, ist Snacken. Das würde ich, wenn es geht, so weit wie möglich.
Gibt es einen Richtwert in dem Sinne, wie lange man zwischen zwei Mahlzeiten Pause lassen sollte, damit der Körper verdauen kann?
Das ist auch meine Idee gewesen, zwischen 3 und 5 Stunden. Da passiert nämlich das, dass man dann einfach erstmal so weit verdaut und vorverdaut hat. Und je nachdem, was man jetzt an Arbeit verrichtet, macht man viel Bewegungsarbeit, also Sport oder sowas, dann braucht man garantiert nochmal was. Mhm. Ja, weil dann die Zuckerspiegel schon mal runtergehen können. Ist man geistig sehr angestrengt, kann das auch schon mal sein.
Gibt es einen Unterschied zwischen Ernährungsberater und Diätberater?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, weil unser Berufsbild nicht so richtig manifest ist. Der Begriff des Ernährungsberaters, den kann sich jeder erteilen. Wir unterscheiden uns alle ein bisschen. Es gibt den Beruf des Diätassistenten. Mhm. Ja. Das sind die Menschen, die werden ausgebildet, oftmals für den klinischen Betrieb, für den klinischen Alltagsbetrieb, kümmern sich da um die Speisefolge und solche Dinge und auch um die Ernährungsberatung im Krankenhaus. Das sind meistens die Diätassistenten. Da passiert gerade was. Es war ein Ausbildungsberuf und es wird jetzt auch zum Studium. Und das ist auch gut so. Wir selber, ich persönlich bin ausgebildet zum Diplom-Ökotrophologen und da sind Schwerpunktfächer Medizin, Ernährungswissenschaften, Biochemie, also sehr viel Chemie und spezielle Beratungsmethoden wie Ernährungspsychologie. Aber wir gehen durch die ganzen Fächer, die in der Medizin wichtig sind und auch in der Schnittstelle zur Ernährungswissenschaft. So. Und du hattest gefragt, den Ernährungsberater oder Diätberater.
Ja.
Wie gesagt, das sind zwei Berufsbegriffe, die zwar existieren, die aber nicht berufsrelevant sind.
Sie bieten ja einen Ernährungscheck an. Mhm. Und warum ist der Ernährungscheck schon im Jugendalter wichtig oder ist der überhaupt im Jugendalter wichtig?
Ja, der Ernährungscheck ist das, was der Name auch sagt, einfach mal zu gucken, wo stehe ich denn. Denn der erste Satz, den ich hier höre, wenn jemand durch die Tür kommt, eigentlich ernähre ich mich ganz okay, ganz gesund. Das ist so ein subjektives Gefühl, was man so hat, aber das sagt man nichts darüber aus, über die Qualität, über die Quantität der Dinge, die man zu sich nimmt. Wenn jemand dann sehr übergewichtig ist und hier reinkommt, den Satz sagt, dann denke ich, ja, vielleicht stimmt das nicht ganz. Wenn jemand besonders schlank ist, denke ich das Gleiche. Wenn jemand normal ist, weiß ich es auch nicht genau. Also von mir selber kann ich es auch nicht genau sagen. Ich habe ein Gefühl, wie ich den ganzen Tag esse, aber ich muss ab und zu selber mal so einen Check machen, dass ich mir dann eine Liste nehme und das mal einfach ankreuze, was ich eine Woche lang gegessen habe, um dann zu sehen, was kommt denn da eigentlich mal raus. Ja? Und das kann jeder, denke ich mal, dass jede Altersgruppe gefragt. Ich habe hier einen 10-Jährigen schon gehabt. Das Gefühl, was wir haben für Mengen und Auswahl, stimmt nicht immer mit dem überein, was man sagen würde, das ist physiologisch toll. Deswegen kann es für jeden irgendwie interessant sein.
Was ist an dem Spruch dran, esse morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bettler? Sollte man das als Grundlage für das Zusammenstellen von Mahlzeiten nehmen oder ist das eigentlich völliger Humbug?
Okay, da stelle ich die Frage gleich mal zurück. Wie ist es bei dir?
Also bei mir ist es eigentlich recht ausgewogen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich morgens wie ein Kaiser esse und abends wie ein Bettler. Also ich esse eigentlich so vom Gewicht her so eigentlich recht gleich.
Mhm, okay. Ja. Was ist an diesem Spruch wahr, was ist nicht wahr? Also die wichtigste Mahlzeit ist eigentlich auch das Frühstück. Mhm. Ja, weil wir gehen aktiv in den Tag, wir unterbrechen das Fasten und wir brauchen da morgens schon eine gute, vollwertige Mahlzeit. Bei mir sind das Haferflocken mit ein bisschen mit Cerealien, da sind ein paar Flohsamen mit drin. Leinsamen, Sonnenblumenkerne, ein Apfel, ein bisschen Joghurt, ein bisschen Wasser. Und das hält mich bis mittags satt. Mittags mache ich richtig eine Pause und da esse ich nicht zu viel, weil ich nachmittags auch nochmal aktiv sein möchte.
Ja.
Das wissen wir vom Wochenende, wer sich am mittags den Bauch richtig vollschlägt, der legt sich nach dem Mittag erstmal gleich wieder hin.
Mhm.
Ja? So, und abends, da gibt es viele Theorien. Eine Theorie besagt, dass wir Kohlenhydrate abends schlechter verarbeiten. Also da geht es eher um die Frage, möchte man die Bauchspeicheldrüse, die das dann dafür notwendige Insulin produziert, möchte man die abends noch unbedingt jetzt noch reizen. Mhm. Und wenn man das nicht will, dann ist man da ein bisschen schmaler. Deswegen verzichten manche Leute eben abends auf Kohlenhydrate.
Welche Snacks sollten Ihrer Meinung nach im Kiosk oder wenn es zum Beispiel in einem Automaten, wo Snacks angeboten werden, in der Schule stehen?
Ich finde die Frage total berechtigt und auch gut, weil es ist so, das eine, was für uns gut wäre, mhm. ja, das würde bedeuten, also keine Süßigkeit in der Schule. Das könnte man vielleicht fordern, aber das ist nicht Natur. Wir sind auf, was ich schon sagte, auf diese Glucose, also den einen Teil des weißen Zuckers angewiesen. Mhm. Ne? Weißer Zucker besteht aus einem Teil Glucose und einem Teil Fructose, also Traubenzucker und Fruchtzucker. Und darauf stehen wir einfach, darauf steht unser Körper. Und wir sind den ganzen Tag gefordert. Und das Hirn, hatten wir beide in dem Buch gesehen,
ja.
Das Hirn nimmt noch wie viel von den 200 Gramm Glucose am Tag?
Das waren 140 oder
140, genau, ja. 140. Von den 200. Und ja, weil das so ist, kriegen wir auch entsprechend den Hunger. Und zwar genau auf das. Mhm. Dem kann man nur gegenüber was stellen, wenn man selber sich was mitbringt.
Ja.
Eine vollwertige Mahlzeit. In der Schule das so umzusetzen. Also ich, wenn ich sagen dürfte, ich würde es nicht machen, in der Schule sowas zu verkaufen. Und solche Automaten gehören nicht in die Schule.
Ja.
So. Es gehören einfach Sachen in die Schule, die euch ernähren. Die vernünftig sind. Ich wäre neugierig, die Reaktion wäre, wenn rigoros die Sachen, die süß sind und sag ich mal, gesundheitlich nicht förderlich sind, wenn die nicht mehr da sind, wie die Schülerschaft reagiert. Mhm. Das wird garantiert nicht funktionieren.
Was sollte denn in so einem, für Nahrungsmittel in so einem Pausenbrot kommen?
Ja, die Frage kannst du auch beantworten. Was sollte da drin sein? Die Frage.
Also letztendlich denke ich Vollkornprodukte,
ja.
Und weiß nicht, irgendwie Obst oder Gemüse vielleicht.
Genau,
noch.
Genau. Das wäre super.
Was ist Ihr Standardsortiment an Nahrungsmitteln, welches Sie immer im Kühlschrank oder im Vorratsschrank haben?
Ja, das würde ich am liebsten mit dir in die Küche gehen, aber dann müssen wir das Mikrofon mitnehmen. Ja, was haben wir immer? Also wir essen gerne Knäckebrot, mhm. haben wir da. Wir haben immer Milchprodukte. Also fair gehandelt sogar. Ich sage jetzt keinen Hersteller, aber es ist Milch, wo der Milchbauer auch das, oder die Molkerei, der Milchbauer das Geld bekommt, was sie brauchen. Das Ganze eben aus biologischer Erzeugung. Wir haben immer ein kleines Stück Käse. Wir haben immer eine riesengroße Gemüse- und Obstabteilung. Mhm. Das ist wirklich immer voll. Und es wird zweimal in der Woche frisch geholt. Wir haben natürlich Wasser aus dem Wasserhahn. Ab und zu trinke ich gerne mal ein alkoholfreies Bier. Dann haben wir fürs Frühstück haben wir immer frische Haferkörner, die morgens frisch gepresst werden. Mhm. Dazu Cerealien wie Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, manchmal Sesam, Leinsamen auf jeden Fall. Dann Flohsamen, was haben wir noch? Ja, manchmal wechselnd auch, manchmal so Mischungen aus Sesam. Ja, das sind so Grundnahrungsmittel, die wir mal haben. Und was wir uns angewöhnt haben, weil wir auch snacken, sind Cashewkerne. Wahnsinnig teuer, mhm. aber wir essen die so gerne. So Nüsse.
Ja. Können Sie noch essen, welches ungesund ist, also in Anführungsstrichen ungesund, ist noch mit vollem Genuss verspeisen? Also zum Beispiel so einen richtigen Teller Nudeln mit Käse-Sahnesoße oder sowas?
Ja, klar. Genau. Also nur, das ist auch eine tolle Frage. Nur weil man jetzt ganz viel Wissen hat und sich seit Jahrzehnten darum bemüht, dieses Wissen aufzubereiten und weiterzugeben, ist man trotzdem noch Mensch. Und der Mensch steht auf diese Sachen. Bei uns geht es eher, oder für mich geht es eher um die Strategie, wie kann ich davon möglichst wenig zu mir nehmen? Was habe ich für Möglichkeiten, das anders zu machen? Das sagte ich eben schon mal, Cashewkerne, Fett und Kohlenhydrat.
Ja.
Ja, immer, das Prinzip ist immer das Gleiche. Aber auch ich muss mich bemühen, immer wieder mich zu erinnern, was ist jetzt besser für mich. Weil schlechte Gewohnheiten hat man sich schneller antrainiert als gute.
Hm. Ja. Gut, noch ein ganz anderes Thema. Gibt es irgendwelche Lebensmittel, welche die Beschwerden von PMS verringern?
Prämenstruelles Syndrom?
Genau.
Boah, das ist eine gute Frage. Ja, das müsste ich tatsächlich nochmal nachrecherchieren, ob ich da noch was finde. Also, es sind Kontraktionen, also es ist schwer zu sagen. Also ich würde jetzt mal einfach so raushauen, Magnesium.
Mhm.
Ja, weil eine schlechte Magnesiumversorgung auch diesen ganzen Apparat der Muskelkontraktion auch, ja, auch positiv beeinflussen kann. Aber ob das, tja, ob das so ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell.
Gibt es denn irgendein Lebensmittel, was besonders magnesiumhaltig ist, oder?
Gute Frage. Müsste ich nachschauen.
Letzte Frage. Welches Lebensmittel sollten Jugendliche essen, wenn sie zum Beispiel viel Sport machen? Also gibt es da irgendwie so ein Lebensmittel, was besonders gut ist in dem Sinne?
Ja, komplexe Kohlenhydrate.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall. Da wäre ich komplexe Kohlenhydrate und auch, was ich vorhin auch schon mal erwähnte, bei der Auswahl von Proteinen solche Dinge zu probieren wie Kartoffel und Ei, Kartoffel und Quark. Also Kombination von eiweißhaltigen Produkten, die man dann mischt sozusagen, dann hat man eine höhere Ausbeute. Ja. Aber Kohlenhydrate, ohne Kohlenhydrate wird es im Sport schon sehr schwierig, weil die Kohlenhydrate oder ganz konkret die Glucose für das Muskelglykogen da sind und da gespeichert werden und auch in der Leber. Und wenn man da jetzt leere Speicher hat, dann wird man beim Sport schnell merken, dass man nicht mehr mithalten kann.
Gut, das ist alles. Das war's.
Ja, genau, toll. Also es ist wahnsinnig viel geworden.
Ja.
Und wir werden das dann nochmal schneiden müssen in das, was wir gebrauchen können. Also mir hat es Spaß gemacht.